Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Ich bin Lina Kaiser, ich schreibe Sapphic-Romane und bespreche hier allerlei queere Themen. Heute habe ich die Autorin Sophie Herndorf zu Gast mit ihrem Buch Gehen wollen, bleiben sollen. Wir sprechen über das Buch und seine Themen, wie zum Beispiel queere Mutterschaft, Regretting Motherhood, Freiheit versus Verantwortung und den Sapphic-Buchmarkt und wieso Sapphic-Literatur da nie sichtbar genug ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen im Frau Verliebt Podcast, liebe Sophie.
Hallo, wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Du hast ein neues Buch draußen und zwar Gehen wollen, bleiben sollen. Und da werden wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Aber zunächst einmal, du hast schon jung gesagt, entweder werde ich Nonne oder lesbisch. Wie kam das?
Da waren wir auf so einer Jugendfreizeit und irgendwie sind wir Mädels auf die Idee gekommen, heiraten zu spielen. Und da ist dieses Zitat von mir gefallen. Tatsächlich fand ich Jungs einfach schon immer blöd.
Okay. Aber Nonne werden konntest du dir auch vorstellen?
Hätte ich mir auch vorstellen können zu dem Zeitpunkt, aber letztlich war es einfach nur so ein dummer Spruch, dass da so viel mehr hintersteckte, habe ich damals noch nicht geahnt. Jetzt rückblickend würde ich natürlich schon sagen, dass ich damals in diese Linda verliebt war, aber das sind halt immer diese Erkenntnisse, die dann erst später kommen.
Ja, nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Wie war denn so deine eigene Coming-in, Coming-out-Phase? Wann hast du gemerkt, oder wann bist du bei dir selber angekommen?
Also ich hatte das riesengroße Glück, dass ich mit 16 vor meiner besten Freundin stand und sie erzählte, du, eigentlich darf das niemand wissen, aber mich beschäftigt das so und deswegen möchte ich das teilen. Und ja, zwei Freundinnen von uns sind zusammen. Und ich habe sie einfach nur angeschaut und habe gedacht, oh mein Gott, und ich bin in dich verliebt. Und 3 Tage später, auch auf einer Freizeit war das, haben wir dann irgendwie miteinander gesprochen und wir sind uns beide gar nicht mehr einig gewesen danach, welche das irgendwie zuerst angedeutet hat. Aber das stieß auf jeden Fall auf Gegenliebe und dann war das meine erste Freundin. Und irgendwie war das total leicht zu sagen, vor mir selber, ich bin verliebt in Sabine. Viel schwieriger war es dann, da auch nicht mehr dann zu sagen, okay, sie ist eine Frau, also bin ich wohl lesbisch. Das
Das
ging ratzfatz.
klingt ein bisschen wie so eine Bilderbuchgeschichte, dass das dann auch noch auf Gegenliebe trifft, weißt du? Das ist mega toll, so wünscht man sich das.
Mir ist erst später bewusst geworden, was für ein unfassbares Glück das war und dass das so ein Geschenk gewesen ist, dass das überhaupt, sonst wäre das mit dem Coming Out, hätte sich das noch sehr lange gezogen. Weil all diese vielen Vorbilder in Filmen und Büchern und so, die sind schon wichtig. Aber die gab es damals auch. Die haben mich nicht gekriegt, über mich nachzudenken. Also es war irgendwie dann, ich konnte GZSZ da das verfolgen und das hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Und in dem Moment, wo da lebendige Menschen in meinem Umfeld waren, in dem Moment hat es bei mir halt Klick gemacht. Und ich glaube, deshalb ist mir das auch so unfassbar wichtig, immer geoutet zu sein. Heute. Also ich bin Grundschullehrerin und für mich ist es total wichtig, dass die Kinder das wissen, dass die Eltern das wissen, dass es darüber gesprochen wird und die haben natürlich auch immer unheimlich viele Fragen. Ja, und da stehe ich gerne immer bereit.
Da kannst du natürlich auch gut so als Grundschullehrerin schon bei den Kleinsten irgendwie anfangen und schon mal den Grundstein legen, dass die das verstehen und in ihrer Welt vorkommt und es eben nicht so fremd ist. Was ja, glaube ich, oft das größte Problem ist für Leute, wenn sie da irgendwie meinen, dass sie das nicht gut tolerieren können, dass es ihnen irgendwie fremd ist.
Das stimmt, aber ich bin da auch sehr privilegiert. Also ich bin in Köln-Nippes an der Schule gewesen, jetzt in Rodenkirchen an der Ersatzschule. Und die Kinder, die da hinkommen, die haben das eigentlich alle schon mal auch gehört. Wenn ich dann erzählt habe, ja, meine Tochter hat zwei Mütter und dann hat ein Kind gefragt, hä, wie geht denn das? Und ein anderes Kind hat nur mit der Hand gegen die Stirn geschlagen und gesagt, boah, lesbisch. Da musste ich oft gar nicht mehr viel erklären.
Ich glaube, dann sind die Kinder heute auch schon viel weiter, als das bei mir damals war. Aber das ist ja super, das ist ja ein super Zeichen.
Auf jeden Fall. Und trotzdem bleibt es halt so, solange es irgendwie in der Fernsehwelt ist oder auch in der Bücherwelt, ist es eine andere Nähe, als wenn da eine wahre, wirkliche Person steht. Und ob das jetzt die Grundschullehrerin ist oder die Tante oder die Nachbarin.
Gehen wollen, bleiben sollen. So heißt dein aktueller Roman, ist nicht dein erster, aber halt dein neuester. Wann hast du zuletzt das Gefühl gehabt, ich möchte gehen, aber ich sollte bleiben?
Ja, das bezieht sich ja unter anderem auch aufs Muttersein. Und das ist auch bei mir der Punkt, wo ich immer wieder merke, dass ich da bleiben muss an Punkten, wo ich eigentlich gerne gehen möchte. Also Entscheidungen, die ich früher treffen musste, als meine Tochter noch was jünger war, wo einfach ich mich um sie kümmern musste, aber gleichzeitig lag eine Freundin im Krankenhaus und dann ist es halt so. Dann bleibst du halt zu Hause. Oder abends ist eine Party und du bleibst halt zu Hause. Also, das waren diese kleinen Momente. Ich habe nie wirklich damit gespielt, mit dem Gedanken gespielt, meine Tochter länger zu verlassen. Aber ich kann diesen Gedanken so gut nachvollziehen. Und deswegen ist es halt auch zu dem Buch gekommen.
Ein Gedanke, den ja eine deiner Protagonistinnen in dem Buch auch hat. Wie kamst du denn zu den beiden Frauen im Zentrum der Geschichte, Chris und Toni?
Also als erstes gab es Toni. Toni, die lesbische Mutter ist und eigentlich mir wirklich recht ähnlich. Die hat nur einen völlig anderen Beruf, den ich total spannend fand, als ich ein Buch darüber gelesen habe. Sie ist nämlich Kriegsfotografin und ich finde sowohl Fotografie super spannend, oh, und natürlich ganz besonders in diesem Setting. Und die Idee, dass sie halt in ihren Beruf wieder einsteigen möchte, aber dafür eben ihre Tochter 3 Monate dann bei der Ex-Freundin lässt, wo das Verhältnis auch nicht ganz einfach ist, da so einzutauchen in diese Welt von Toni, das fand ich sehr, sehr spannend. Super viel, was sie irgendwie aus ihrer Vergangenheit erzählt, ist aus meiner entlehnt. Also in diesem Werk ist viel Autobiografisches drin. Und als das Buch quasi fertig war, der Roman, also die Geschichte von Toni, habe ich das auch schon an Verlage geschickt und ich hatte sogar schon vom Fair Verlag, wo es jetzt auch erschienen ist, zu hören bekommen, sie möchten gerne das ganze Manuskript haben. Und dann ist bei meiner Partnerin die Mutter ins Hospiz gekommen und ich habe sie auf den letzten Wegen begleitet und das war ein Moment, der mich sehr berührt hat. Vor allen Dingen, weil die Beziehung zwischen meiner Partnerin und ihrer Mutter wirklich, wirklich schwierig war. Also eine Mutter, die gar nicht für das Kind da war. Und trotzdem hat man dann in dem Moment das Gefühl, ich müsste jetzt aber für meine Mutter da sein in dieser schwierigen Lage. Und dann eben die Frage, muss ich das wirklich? Und in diesem Zug kam dann halt Chris auf den Plan, die quasi mit Toni gemeinsam diesen Einsatz geplant hat. Sie ist die Journalistin an der Seite der Fotografin, möchte gerne gehen und fragt sich jetzt, kann ich das tun, jetzt wo meine Mutter eine heftige Diagnose bekommen hat.
Gehen wollen, bleiben sollen. Also von unterschiedlichen Seiten gespiegelt sieht man ja auch, in wie das Buch aufgebaut ist. Man kann es von beiden Seiten lesen. Das finde ich schon ein mega Gimmick, muss ich sagen.
Nicht meine Idee, die meiner Partnerin, muss ich mal direkt einwerfen.
Voll gut.
Ja. Auch wie der Verlag das umgesetzt hat, ist ganz,
Ja.
ganz toll. Das Cover ist wirklich fancy.
Ja, also ich finde es auch sehr schick. Okay, also es viel steckt von dir in dieser Story von, was du auch eins zu eins hautnah erlebt hast. Du hast mal geschrieben, dass du über Frauenleben, Identität und Freiheitsdrang schreibst. Was interessiert dich daran besonders?
Also Frauenleben. Im Endeffekt gibt es in meinem Leben 2 Männer und das ist mein Vater und mein Bruder. Und den Frauen in meinen Geschichten geht es genauso. Die leben quasi immer in irgendwelchen Frauenräumen. Die haben gar nicht viel Kontakt mit Männern. Und das ist einfach so, weil ich selber diese Frauenräume so spannend finde, weil ich die Begegnung mit Frauen so schätze und so interessant finde und mich einfach das sehr viel mehr interessiert als die Leben von Männern, über die ja schon immer sehr viel berichtet, geschrieben und geforscht wurde. Was war das zweite? Identitätssuche. Das zielt auch sehr stark auf den queeren, lesbischen Kontext. Also natürlich, jeder queere Mensch muss sich anders mit der Identität auseinandersetzen. Denn wir fragen uns ja alle irgendwann, wer bin ich? Bin ich jetzt lesbisch? Jetzt bin ich mit einem Mann zusammen. Bin ich immer noch lesbisch? Bin ich vielleicht bi? Was genau, wie möchte ich mich bezeichnen? Oder ist mir das vielleicht gar nicht mehr wichtig? Und dann kommt ja auch all das auf. Was ist überhaupt Frau und Mann? Und gibt es nicht vielleicht mehr Geschlechter als diese? Oder brauchen wir das überhaupt noch als Kategorien? Solange es Diskriminierung gibt, denke ich, brauchen wir es. Und genau, aber dieser Weg dahin, wer bin ich? Das ist eigentlich ja etwas, was jedes Buch, jedes gute Buch trägt. Also es braucht ja immer diese Entwicklung der Charaktere und letztlich ist es immer eine Identitätsfrage. Der Freiheitsdrang, ja. Wo habe ich den her? Das frage ich mich auch manchmal. Ich habe das Gefühl, ich bin ein unheimlich voller Mensch. Also in mir stecken so viele Ideen und ich brauche einfach Zeit dafür, zu schreiben, zu malen, mich zu bewegen, zu tanzen, mich auszudrücken. Und ja, diese sich sehr auf ein Projekt zu fokussieren, und das kann zum Beispiel die Mutterschaft sein oder auch der Beruf oder whatever, das liegt mir nicht. Ich bin dann immer nach einer gewissen Zeit irgendwie gesättigt und möchte weiterziehen und das nächste erleben.
Das findet man ja auch ganz eindeutig in Toni auch wieder. Toni hadert ja so ein bisschen mit ihrer Mutterrolle. Es gibt oft das Bild, dass Frauen automatisch in der Mutterrolle aufgehen. Warum hält sich dieses Ideal so hartnäckig, würdest du sagen?
Auf diesem Ideal ist ja die ganze Care-Arbeit gebaut. Und unsere Gesellschaft beruht darauf, dass diese Care-Arbeit unbezahlt geleistet wird. Wenn wir anfangen würden, Mütter zu bezahlen, dann hätten wir ein ganz anderes System, was wir da irgendwie unterstützen und müssen. Es wäre quasi neben der bezahlten Lohnarbeit, die es schon gibt, nochmal doppelt so viel Care-Arbeit, die irgendwie bezahlt werden müsste. Das ist ja gar nicht möglich. So. Also werden Frauen durch die Gesellschaft so erzogen, dass sie diese Care-Arbeit freiwillig, gerne und in voller Selbstaufopferung erledigen. Und ich finde es wirklich spannend, weil ganz viele Frauen, die das Buch gelesen haben, sagen zu mir, boah, aber dass Toni da überlegt, ihre Tochter allein zu lassen, nee, ich konnte das ganz schlecht ertragen. Und dann sage ich, ich habe einem Verleger ja das geschickt und dieser schwule Mann hat mich gefragt, hat zu mir gesagt, ich wusste erst gar nicht, was das Thema des Buches ist, bis ich begriffen habe, dass ich das als Mann auch gar nicht verstehen kann. Denn für mich als Mann ist es völlig selbstverständlich, wenn ich doch in den Beruf wieder einsteigen will, also muss ich doch auch irgendwann, ich muss doch Geld verdienen, ich muss doch meine Karriere weiterverfolgen, das muss ich doch auch irgendwann machen. Und meine Güte, das Kind ist 6 Jahre alt, ist bei der anderen Mutter gut versorgt, also wo ist das Problem? Und tatsächlich, ich glaube, wenn man hier einen schwulen Vater hätte, der irgendwie dieses Problem hat, dann müsste man wahrscheinlich das Ganze umdrehen und eher ein Buch darüber schreiben, dass er bereit ist, seine Karriere an den Nagel zu hängen, um bei seiner Tochter zu bleiben, obwohl die eigentlich gut versorgt wäre. Und an diesem Ding, da merkt man das Umdenken. Und immer, wenn ich Frauen erzählt habe, wenn Frauen gesagt haben, ah, ich hadere damit, als ich deine Geschichte gelesen habe, mit dieser Situation, dann habe ich gesagt, frag mal deinen Mann. Frag mal deinen Mann, ob er in so einer Situation hadern würde. Und meistens haben sie dann selber gesagt, nee, stimmt. Der würde nicht damit hadern.
Ja, ich finde das super, super spannend, dass du das so erzählst, dass die Rückmeldung dann auch so war, dass Leute gesagt haben, oh, damit kam ich irgendwie gar nicht klar, weil ich kann mir das total gut vorstellen, weil ich das auch so erlebe im Alltag, dass diese Mutterrolle so wahnsinnig überhöht wird und alles, das ganze Leben dieser Frau daran gemessen wird, ob sie denn bloß dem Ideal der guten Mutter entspricht. So, also wenn man mal so ein bisschen hinguckt, dann finde ich das auch schlimm.
Ja, ich bin auf Facebook in einer Gruppe, die heißt Regretting Motherhood. Und es ist unfassbar, was dort Frauen berichten, wie sehr sie unter dieser Rolle leiden und dass es für sie aber nicht denkbar ist, die Rolle aufzugeben. Es geht einfach nicht. Es ist halt, wenn es ein Job wäre, würde man ihn kündigen, weil er einfach nicht passt. Ja, nicht jeder Mensch ist dafür geboren, auf dem Teppich rumzurutschen und ein Auto hin und her zu schieben. So, und das ist aber einfach, ja, Teil der Jobbeschreibung. Mit flexiblen Arbeitszeiten am Wochenende. Und Urlaub gibt's nicht. So. Und nicht jeder Mensch, nicht jede Frau ist dafür geboren, das zu machen, das zu schaffen, damit glücklich zu werden. Und es ist aber nun mal so, wenn du dich dafür entschieden hast, dann ist es sehr schwer, einen anderen Weg zu gehen. Denn natürlich ist da die Bindung und die Liebe. Und natürlich möchtest du nicht dein Kind allein lassen.
Gibt es, also glaubst du, dass es da auch noch spezielle Erfahrungen für lesbische Mütter gibt, über die womöglich zu wenig gesprochen wird? Ist da noch mal irgendwie ein Unterschied?
Ich habe den Podcast von dir gehört, wo es auch um lesbische Mutterschaft geht und fand den super spannend, weil ich das Gefühl hatte, da war eine Mutter, eine Co-Mutter ja, die über ihre Rolle offen gesprochen hat. Und ich glaube, das ist super, super wichtig. Es gibt als Co-Mutter keine feste Rolle. Es ist nicht klar, was du zu leisten hast, was du darfst, was du musst. Wie ist deine Rolle? Sie ist nicht definiert. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen und zu sagen auch, wo sind die Schwierigkeiten? Also, denn ja, das passiert dann, dass ein Kind in Wut sagt, du bist ja gar nicht meine echte Mutter. Und in dem Moment muss man mit beiden Füßen gut auf dem Boden stehen und sich selbstbewusst sein, wer man ist, was man möchte, was man braucht, was man kann.
Wenn wir jetzt noch mal den Bogen schlagen zu der Sache mit dem Freiheitsdrang, glaubst du, man kann gleichzeitig frei und verantwortlich sein?
Ja, ich glaube, man kann. Und Frau auch. Aber dafür muss man in dem Moment sich jedes Mal frei wieder für das Kind entscheiden. Und für diese Rolle entscheiden. Und wenn ich aber in der Situation bin, dass ich mich in dem Moment eigentlich dafür entscheiden würde, wenn ich es könnte, zum Beispiel Tante zu sein, anstatt Mutter, dann ist die Freiheit doch deutlich eingeschränkt. Das ist dann so. Aber auch das geht vorbei. Meine Tochter ist jetzt 18 und ausgezogen. Und
Es ist
ja,
eine
jedes
neue Freiheit
Jahr,
wieder.
absolut. Und jedes Jahr bringt neue Freiheiten. Also das ist halt auch das Schöne am Muttersein, dass du immer wieder entdeckst, wie sich das Kind entwickelt und wie es irgendwie, ja, in die Welt hinausströmt. Für manche ist das schwierig, aber für die, die einen hohen Freiheitsdrang haben, ist es eine wunderbare Erfahrung.
Kommen wir auf queere und Sapphic Literatur. Du hast ja 2017 deinen letzten oder deinen ersten Roman veröffentlicht. Ist ja jetzt auch ein paar Jährchen her. Würdest du sagen, da hat sich was verändert in der queeren Literaturlandschaft seither?
Ja, also ich kann eigentlich nicht für queere Literatur wirklich sprechen, sondern eher für lesbische. Und ich würde sagen, damals gab es irgendwie vier Verlage. In einem wirst du verlegt, in dem anderen ich. Und dann gibt es noch zwei weitere. Von denen gibt es einen nicht mehr. Und das war's. Und heute gibt es ja viel, viel mehr. Es gibt ganz viel in den Bereichen Romance und Fantasy. Quasi, es ist nicht mehr die eine Nische, sondern die Sapphic-Bücher werden nischenübergreifend mehr. Das ist schön. Aber es ist auch schwierig. Denn dadurch, dass bestimmte Nischen jetzt besser bedient werden, werden andere weniger bedient, habe ich das Gefühl. Also es gibt jetzt sehr viel im Bereich New Adult, Young Adult. Und ich frage mich immer, wo ist denn Old Adult? Also wo sind die Bücher für die älteren Lesben? Die werden noch geschrieben, natürlich, aber die werden halt kaum mehr verlegt, weil es unfassbar schwer ist in der Literaturszene, die ja sich einfach vervielfältigt hat, in dieser Zeit. Also es kommen so viele neue Bücher raus jeden Monat. Ein Buch ist ungefähr 2 Jahre maximal interessant. Danach ist die Welle vorbei. Und innerhalb dieser 2 Jahre muss man irgendwie eine Vermarktung hinbekommen. Und dann hängt natürlich heute auch Social Media dran, was es früher noch gar nicht gab als Möglichkeit. Aber was natürlich dann auch irgendwo eine Verpflichtung mit sich bringt, wenn man damit einmal anfängt. Ich hänge da voll und ganz drin. Zum Schreiben komme ich momentan leider gar nicht.
Fühle ich.
Ja. Und dann fragt man sich manchmal auch, was mache ich hier eigentlich?
Und dieses, steht das eigentlich noch in einem Verhältnis zueinander? Also der Aufwand und der Ertrag, und wollte ich nicht eigentlich Bücher schreiben, und was mache ich jetzt hier?
Richtig. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wow, da sind Menschen irgendwie begeistert, weil ich mache nicht nur Werbung für mein eigenes Buch, sondern ich stelle verschiedene Bücher vor oder Buchläden, gucke, wie lesbisch ist hier so eine große Buchhandlung, wie lesbisch ist eine kleine Buchhandlung. Das interessiert die Menschen total. Und das ist natürlich dann auch ein schönes Gefühl, dieses Feedback zu bekommen, in Form von Likes und Followern und Kommentaren. Aber es ist eigentlich nicht das, wofür ich angetreten bin. Eigentlich möchte ich einfach nur, dass Menschen mein Buch lesen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Du hast gerade schon gesagt, so, von wegen, wo ist Old Adult? Ich habe auf TikTok, wurde mir ein Video von dir eingespielt, wo du irgendwie gefragt hast, hallo TikTok, ist hier überhaupt ein Platz für mich, wenn ich jetzt kein Romantasy schreibe? Hast du das Gefühl, es fehlen queere Geschichten da draußen und da wäre auch noch Platz für?
Habe ich auf jeden Fall. Ich weiß halt wirklich nicht, ob auf TikTok, weil es einfach ein sehr junges Publikum ist, da der richtige Ort für ist. Weiß ich wirklich nicht. Aber ich finde, dass es in den Buchhandlungen fehlt. Also es gibt natürlich in Köln viele Buchhandlungen, die auch queere Geschichten haben oder lesbische. Aber manchmal wissen die gar nicht, welche das sind. Also ich gehe dann rein und dann sage ich, ich würde gerne mal bei Ihnen mal so durchfilmen, was sie alles an lesbischen ProtagonistInnen haben. Und dann sagen die, oh. Ja, das wissen wir jetzt auch nicht so genau. Also, und die Kollegin ist jetzt auch gerade nicht da, die sich ein bisschen mehr mit Frauenliteratur auseinandersetzt. Frauenliteratur, da kriege ich ja schon so einen Hals. Und dann gehe ich durch die Reihen und ziehe halt die Exemplare daraus und die sind selber verwundert und sagen, ach, das auch, ach, das wusste ich gar nicht. Und ich erzähle denen dann, worum es geht. Ach, das ist ja spannend. Und so funktioniert ja Vermarkten nicht. Also, wenn jetzt ein Lesbe in den Buchladen geht und sagt, ich hätte gerne für meine lesbische Freundin hier zum Geburtstag und lesbisches Buch, dann zucken die nur mit den Schultern. Und das ist traurig. Und das passiert mitten in Köln. Es gibt auch andere Buchhandlungen, aber die gilt es zu finden.
Ich sehe jetzt gerade verstärkt halt jetzt im Pride Month, dass viele Autorinnen sich jetzt aufregen, weil immer nur dieselben Bücher dann auch auf diesen Auslagetischen liegen und halt meistens die, die irgendwie sowieso schon jeder kennt, weil sie irgendwie einen Hype hatten.
Das ist richtig und es ist auch unverhältnismäßig, wie wenig lesbische Literatur dort liegt. Also es ist einfach sehr, sehr viel Man Love Man, also besonders in den großen Buchhandlungen, wo die BuchhändlerInnen nicht so viel Ahnung haben. Denn die wissen gar nicht, dass diese oder sie beschäftigen sich nicht damit, es steht ja drauf, aber diese Bücher sind ja fast alle von Frauen geschrieben und werden von Hetero-Frauen gelesen. So, das ist kein Pride-Tisch dann. Und natürlich fehlen nicht nur lesbische, sondern auch insbesondere trans, asexuell. Alles, was hinter dem Schwul kommt, letztlich fehlt auf diesen Tischen oder ist nicht so stark vertreten in der Regel. Und
Ja.
dann ist in einem Monat der Tisch wieder abgebaut und dann sind die Bücher wieder einsortiert in den Regalen. Und ich habe schon mal vorgeschlagen in einem Buchladen, man könnte doch so kleine Sticker machen, die man da drauf macht, so wie vegan im Supermarkt, einfach so einen kleinen Regenbogen. Nee, das könnte Menschen abschrecken.
Okay, das klingt irgendwie quatschig.
Das könnte Menschen abschrecken. Ist das nicht weird?
Ja, da sind wir jetzt angekommen mittlerweile. Traurig. Traurig, weiß ich, aber ich weiß auch gar nicht, wie, was wir da machen können, außer weiter irgendwie sichtbar sein und hoffen, dass sich der Wind auch wieder dreht.
Ja, und es bewegt sich ja auch schon viel. Also es gibt ja auch jetzt zum Beispiel zum Pride Month viele auf Instagram, BookTok, die irgendwie Bücher vorstellen, halt die normalerweise auch Hetero-Bücher vorstellen und jetzt halt queere Bücher vorstellen, wo es nicht quasi explizit ist, nur Lesben lesen Lesbenbücher. So. Und auf der anderen Seite brauchen wir auch genau das, weil es gibt eine lesbische Kultur, die ist so fein, da gibt es solche Streitereien, solche Identitätsgeschichten, Frauentanzschulen, was weiß ich, da gibt es so wichtige Dinge, das Lesben-Frühlingstreffen, keine Ahnung, die Graugänse, die rumschnattern und irgendwie nicht warm werden mit den Translesben. Darüber muss geschrieben werden, das ist Kultur, das darf nicht verloren gehen. Und das sind dann keine lesbischen Bücher, die gut auf so einem Tisch aufgehoben sind, weil die werden die Hetero-Menschen nicht verstehen.
Ja, ich überlege gerade, das Kapitalismus, ne? Also wir tauchen ja dann kaum auf, weil wir nicht genug Kohle generieren, so.
Ja, ich bin in eine Buchhandlung gegangen im Kölner Speckgürtel und ich komme rein und normalerweise, wenn ich mein Buch vorstelle in Buchhandlung, sage ich gar nicht, dass das lesbisch ist, weil ich damit keine guten Erfahrungen gemacht habe. Aber ich komme so rein und ich sehe so eine richtig schöne Butch hinterm Tresen, ja? Also mein Gay da, und ich wusste, der kann ich das natürlich sagen. Also stell dir vor, es geht hier um lesbische Mutterschaft, um non-binäre Liebe. Und was sagt sie? Tut mir leid, aber wir kriegen das hier einfach nicht verkauft. Ich habe es schon so oft probiert. Ich habe schon mal versucht, Heteras dann sowas unterzumogeln. Und dann bringen die mir das zurück und sagen, nee, der Schluss hat mir nicht gefallen.
Das finde ich ein bisschen niederschmetternd.
Ja, wir müssen jetzt noch was Positives.
Ja, wie wäre es denn mit einer schönen Empfehlung von dir? Eine Empfehlung für ein Buch oder von mir aus auch einen Film oder eine Serie, irgendwas, wo du sagst, das sollten die Leute sich mal anschauen.
Dann möchte ich einen simpler Eingriff empfehlen. Ich fand das Buch richtig klasse. Es geht um eine Krankenschwester, die, ja, ich weiß, es wird gar nicht gesagt, wann es spielt. Vielleicht in den 50ern, 60ern. Und die Ärzte operieren Menschen am offenen Gehirn gegen Hysterie, also insbesondere Frauen. Und diese Krankenschwester begleitet das. Und das ist natürlich kein sehr simpler Eingriff. Und gleichzeitig wird eine Liebesgeschichte erzählt, denn sie verliebt sich in ihre Mitbewohnerin, die überhaupt nicht da ist, die immer abwesend ist, weil die die Nachtschicht macht, während sie die Tagschicht macht. Und es ist natürlich total spannend, wenn man irgendwie abends dann ins Zimmer kommt und die andere war da und man kann gucken, was liest die gerade für ein Buch oder was liegt da rum, was macht sie und so. Genau, ein ganz, ganz tolles Buch.
Klingt irgendwie sehr interessant, muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Was hoffst du denn, was Leserinnen aus deinem Buch mitnehmen?
Also, ich wünsche mir, dass Sie mitnehmen, dass Care-Arbeit nicht selbstverständlich ist. Das fände ich schön.
Wofür lohnt es sich deiner Meinung nach zu gehen?
Ich muss jetzt mal eine Sache sagen, ne? Die Frauen, die da gehen, die gehen ja gar nicht für ihre Selbstverwirklichung. Die gehen eigentlich, weil die die Welt retten wollen, ja? Und dafür lohnt es sich zu gehen.
Ich
Wir
stimme
haben viel zu
zu.
retten.
Ja. Nee, das ist gut, das ist löblich. Wofür lohnt es sich denn zu bleiben?
Für die Liebe. Und zwar, oh, warum? Weil, nee, so einfach mache ich das nicht hier. Ich kann natürlich immer aus Beziehungen flüchten und gehen, wenn es schwierig wird. Aber dann werde ich in 3 Jahren mit derselben, nee, mit der nächsten Partnerin, mit denselben Problemen wieder bei der Therapeutin sitzen. Aber wenn es schwierig wird, dann lohnt es sich wirklich zu bleiben, denn diese schwierigen Momente sind die, wo ich die Möglichkeit habe, die Fenster meiner Traumata zu öffnen, reinzuschauen, was mich da erwartet, tiefe Blicke in meine Vergangenheit zu werfen und ein anderer Mensch zu werden.
Sehr schön. Liebe Sophie, gehen wollen, bleiben sollen, dein Roman. Wie können die Leute dich darüber hinaus erreichen, wenn sie das jetzt möchten?
Ja, sehr gerne dürfen natürlich alle mir folgen. Ich bin Sophie H aus K und auf Instagram und TikTok. tatsächlich zu finden unter diesem Namen. Ihr
Wunderbar.
könnt mir gerne schreiben. Ich verschicke auch gerne Exemplare. Oder wenn ihr eine Idee habt, wo ich mal eine Lesung machen könnte, meldet euch.
Ich danke dir vielmals für das Interview heute und ich werde natürlich auch fleißig weiterlesen. Ich bin so ungefähr, ja, nicht ganz bei der Hälfte, würde ich sagen.
Von welcher
Wo
Geschichte?
man dann umdreht, also.
Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Buch und es war richtig, richtig schön hier gewesen zu sein. Und dir noch einen schönen Abend. Den
Dir
LeserInnen da
auch.
draußen, alles Gute.